Der Iran steht weiter unter Druck, innenpolitisch durch Proteste und wirtschaftlich durch Sanktionen. Doch die entscheidende Frage lautet längst nicht mehr nur, was geschieht im Iran selbst, sondern auch, wie reagieren die arabischen Staaten in der Nachbarschaft, jene Länder, die seit Jahren mit dem Einfluss Teherans ringen, ihn fürchten, ihn bekämpfen oder taktisch einhegen. Fürchten sie einen Zerfall des Regimes oder wäre ihnen ein geschwächter, aber berechenbarer Iran lieber? Darüber spreche ich jetzt mit dem Islamwissenschaftler und Nahostkenner Walter Posch. Guten Tag, Herr Posch.
Grüß Gott.
Herr Posch, es ist ja eine Entwicklung im Fluss, aber jetzt gerade, wie lässt sich die aktuelle innenpolitische Lage im Iran beschreiben aus Ihrer Sicht?
Ja, ich würde sagen, es handelt sich um eine klassische autoritäre Stabilisierung. Das Regime hat in allen Punkten die Deutungshoheit, insoweit nämlich in den Medien errungen, hat die Medien unter Kontrolle, hat eine de facto Nachrichtensperre oder erfolgreiche Nachrichtenkontrolle, auch gegenüber Medien, die jetzt an sich Pro-Regime sind, ausgeübt. Es gibt nur noch wenige Medien, die irgendwas publizieren dürfen. Der Sicherheitsapparat schlägt zurück. Das Ganze läuft unter dem Narrativ ab, dass die Proteste friedlich begonnen haben und dann von ausländischen Instigatoren oder von Leuten vor Ort, die unter Anweisung des Auslands, sprich USA und Israel, gehandelt hätten, sei das eskaliert. Zuerst hätten diese Agent-Provokateur die Polizei angegriffen, Moscheen angegriffen und dann sei den Sicherheitsbehörden nichts anderes übrig geblieben, als hart zurückzuschlagen. Das ist ein Narrativ, das auch von einigen Elementen im Westen und dann in Israel gestärkt wird. Ich glaube, einen israelischen Journalisten, der gesagt hat, dass dies das Werk der Israelis sei. Sie können sich vorstellen, dass sowas Wasser auf die Mühlen der Propaganda in Teheran ist und dementsprechend wird jetzt abgeurteilt, dementsprechend wird es Hinrichtungen geben, dementsprechend wird vor allem inszenierte Geständnisse von Beteiligten geben und das Regime hat sozusagen einen weiteren Erfolg, so unter Anführungszeichen, zu verzeichnen. Allerdings ist das alles ein Pyrrhussieg, damit wird es nicht stabiler, damit wird es nicht stärker. Und es hat halt die Opposition oder die Protestbewegung zerschmettert. Aber ein Pyrrhussieg ist eben ein Pyrrhussieg und man wird sehen, wie viele dieser Siege unter Anführungszeichen es sich erlauben kann.
Sie sagen, die Deutungshoheit liegt immer noch beim Regime. Ist das gleichbedeutend auch mit Handlungsfähigkeit? Wie handlungsfähig ist das Regime derzeit nach innen und nach außen?
Nach innen überraschend handlungsfähig. Also sowohl nach innen wird jetzt sozusagen die Faust des Sicherheitsapparates allen Gruppen gezeigt, nach außen, also die strategischen Waffensysteme funktionieren, die Diplomatie funktioniert, die Nachrichtendienste funktionieren, sodass ja nach außen sind wir überhaupt keinen Bruch. Was innenpolitisch aber interessant ist, das ist, dass das Regime sich nicht mehr so traut, wie 2022 in den sunnitischen Gegenden auszubrechen. Dort, wo also wir Machtzentren haben, die fern vom Regime sind, aber keinen Kontakt nach Europa oder in die USA haben, da wie zum Beispiel bei den Sunniten in Sistan und Balochistan, da werden auch deutliche Worte gefunden, die man nicht einmal zensuriert. Die Hinrichtungen werden kritisiert, die unislamische Natur des Niederschlagens friedlicher Proteste und so weiter. Aber die haben eine größere freie Hand. Das ist natürlich taktisch gedacht vom Regime, aber ist doch ein bezeichnendes Symbol dafür, dass selbst wenn man, wie jetzt das Teheraner Regime, sehr erfolgreich gegen die Protestbewegung vorgeht, man zu Kompromissen gezwungen ist und gegen gewisse Gruppen eben nichts tun kann oder will.
Wie nehmen nun die arabischen Hauptstädte diese aktuelle Lage, die Sie beschrieben haben, wahr? Gibt es offizielle Äußerungen von anderen Ländern, die sich aber dann vielleicht von den echten Gefühlen dann auch unterscheiden?
Also in der Regel verhalten sich ja alle arabischen Staaten sehr neutral, vor allem jene arabischen Staaten, die ihre eigene strategische Handlungsfähigkeit haben, wie Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Die verhalten sich so, dass man sagen kann, nach der arabischen Tradition sind die inneren Unruhen eben eine innere Angelegenheit und die vergehen dann auch. Und man hält sich da an die Herrscher, die eben da sind und nicht an die man gern hätte. Dann kommt dazu, dass der Iran jetzt nicht mehr so forsch, nicht mehr so erfolgreich auftreten kann und nicht mehr so gegen die arabischen Staaten auftreten kann, wie er das früher gemacht hat. Im Gegenteil, der größte Feind Irans ist natürlich nach wie vor Israel dort mit der größten Schlagabtausch erwartet. Aus arabischer Sicht ist dann der Einflussbereich des iranischen Regimes stark eingehegt und ein derartig eingehegter, wenn nicht gar geschwächter Iran dient ihren Interessen mehr als Chaos und vor allem steht die Befürchtung im Raum, dass wenn Chaos ausbricht, gar der iranische Staatsverband zusammenbrechen könnte und das multiethnische Land in seine einzelnen Bestandteile ausgelöst wird. Dieses Risiko sieht man jetzt nicht als dominant, aber so wie es jetzt ist, ein vereinter, aber geschwächter, eingehegter Iran, das ist eigentlich das, mit dem man am besten zurande kommt.
Also ein stabiler Iran kann stärker und aggressiver auftreten, ein instabiler Iran ist eher unberechenbar und damit auch irgendwo gefährlich. Es klingt so, als wenn keine der beiden Optionen besonders verführerisch ist.
Nein, es ist auch keine der beiden Optionen besonders verführerisch, aber in vielen arabischen Eliten heißt es, der Zeitpunkt, als man dem Westen gesagt hat, ihr müsst jetzt handeln und das Regime stürzen, ist verpasst. Und nachdem er verpasst worden ist, arrangieren wir uns damit. Wir haben sehr viel aus den Iranern rauslukriert. Zum einen hat man in Parallelität zur Normalisierung mit Israel, zum Beispiel die Abrahamsakkord, auch das Verhältnis zum Iran normalisiert. Die Konfrontation bringt nichts. Man hat gesehen, die Iraner sind durchaus leistungsfähig, keinen Schaden zufügen. Aber die Kosten, sich mit den Iranern zu einen, sind jetzt, nachdem sie so unter Druck sind, weit gesunken. Und so gesehen ist es zwar kein ideales Verhältnis, aber ein erträgliches und eines, das eigentlich im Vergleich zu den anderen Optionen das Beste scheint.
Wenn wir jetzt von einem innerlich geschwächten Iran ausgehen, welche Auswirkungen hat das auf die Rolle des Iran als Regionalmacht, vielleicht mit Blick auf den Irak, Syrien, Libanon, Jemen?
Ja, da eigentlich gar nicht, seltsamerweise. Das iranische Experiment, und da hat damit zum Beispiel, wo es ja einen Moment lang so ausgesehen hat, als ob moderne demokratische Standards und politischer Islam zusammengehen könnten, das also wirklich bei den Intellektuellen und den moderaten Kräften in der arabischen Welt auch ein großes Interesse hervorgerufen hat, dieses Experiment ist ja gescheitert und diskreditiert. Das ist mal eins, also die Softpower vom Iran ist fort. Das heißt, was Iran immer noch glaubwürdig an Attraktivität gehabt hat für andere, waren schon sehr limitiert und auf die Palästinenserfrage und auf die Fähigkeit Irans, schiitische Bundesgenossen zu halten, reduziert. Das heißt, man hat also das Potenzial, das Iran hatte, schon sehr zurechtgestutzt und der Zusammenbruch von Bündnispartner Syrien, der Abtritt von Bashar Assad, war jetzt für Russland nicht so dramatisch, weil die ihre strategischen Positionen behalten konnten mit ihren Militärbasen. Für Teheran war es eine Katastrophe. Also Syrien fällt weg, damit fällt das Hauptelement der Widerstandsachse weg, die Versorgung der Hezbollah und so. Was gestern noch eine stabile Widerstandsachse war, ist jetzt ein Schutz- und Trutzbündnis mit der Hezbollah, der immer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, weil sie eben so ein tiefer Teil des Regimes ist, weil sie eben ideologisch so tief mit der Khomeini-Bewegung verzahnt ist, dass der Iran die auch nicht los wird, nicht einfach fallen lassen kann und damit eine Hypothek auf sich genommen hat. Also wenn jetzt zum Beispiel Israel Hezbollah wirklich ernsthaft angreift und Iran nicht zugunsten der Hezbollah eingreift, dann ist auch der Reputations- und Prestigeverlust riesig. Im Irak sehen wir, dass Teheran zwar immer noch bei einer Handvoll schiitischer Milizen relativ großen Einfluss hat, aber nicht mehr auf operativer Ebene. Man braucht sie nicht mehr, um den IS zu bekämpfen. Mittlerweile hat der Irak eine bemerkenswerte Sicherheitssektorreform hingelegt und seine innere Sicherheit neu gestaltet. Das heißt also auch, dass die Iraner dort nicht mehr so viel zu sagen haben, wie sie es gestern oder vor einem Jahr noch konnten. Und es ist auch vielen schiitischen Milizen mittlerweile klar geworden, dass sich viele in Teheran nicht aus gemeinsamer ideologischer Wertschätzung um sie kümmern, sondern einfach, weil sie ein Pool von billiger Infanterie sind. Und der letzte Punkt wären die Houthis in Jemen, die ja jetzt vor einer ganz anderen politischen Situation stehen, durch das Wegbrechen von Somaliland, durch die veränderte Politik Saudi-Arabiens gegenüber den Emiraten, haben sich ja auch die strategischen Parameter in Jemen verändert. Die Houthis müssen sich wieder mehr auf innerjemenitisches konzentrieren, sind international unter Steuerndruck Und obwohl sie nach wie vor in der Lage sind, Achtungserfolge mit Raketen zu dieser beeindruckenden Art und Weise zu erzielen, als strategischer Partner sind sie dementsprechend schwierig. Und es ist zum Beispiel nicht ganz mehr einzusehen, wie Teheran seinen eigenen Verlust und sein eigenes Zurückrollen, das ja überall in der Region stattgefunden hat, einfach durch ein paar Raketenabschüsse von den Houthis, die ja auch intern unter Druck sind, ausgleichen könnte. Alles im Allen ist Teheran zwar in keiner hoffnungslosen, aber doch in einer deutlich defensiven Position in der Region.
Die Unruhen im Iran können ja auch handfeste Konsequenzen haben. Ich denke an mögliche Flüchtlingsbewegungen, die Probleme für die Energiemärkte der Region, andere wirtschaftliche Schocks. Bereitet man sich in der Nachbarschaft darauf vor?
Ja, das überrascht mich eher, weil was wir hören, ist das, dass man damit eigentlich, man rechnet nicht mit gewaltigen Flüchtlingsströmen, man rechnet nicht damit, dass Teheran die Energieversorgung kappen würde oder so. Das wäre dann überhaupt ein ganz anderer Konflikt. Aber Teheran ist eben in dem jetzigen Zustand eher besorgt, dass auch Druck aus Afghanistan kommen könnte wegen der Wasserfrage, der vitalen Wasserfrage, wegen der kritischen Grenzprovinz Sistan und Baluchistan, einer der sunnitischen Hochburgen Irans. Also das verlagert sich eher in Richtung Zentralasien. Aber in der Region selber scheint man sich mit einem defensiveren Iran abgefunden zu haben und immer zu wissen, sollte Teheran aggressiv werden, dass es eine Ostfront gibt und dass Syrien nicht mehr existiert.
Zum Schluss, Herr Posch, welche Entwicklung wäre denn für die arabischen Staaten das kleinste Übel in dieser Situation?
Das kleinste Übel wäre die Fortsetzung der jetzigen autoritären Stabilisierung in Teheran. Solange, und so beurteilen eben arabische Staaten, arabische Regime, solange die das Land im Griff haben, die Leute im Griff haben, ist es auch ein quasi Gütesiegel. Die können durchgreifen, das heißt, wir wissen, wen wir anrufen müssen, wenn wir ein Problem haben. Sie haben Kontakte zu den Nachrichtendiensten, sie haben Kontakte zu den richtigen Leuten in Teheran. Das reicht eigentlich für diese Status quo-orientierte Mentalität. Noch dazu, wo man jetzt innerarabische Spannungen hat, es fällt eben auf, dass Iran bei einer so wichtigen Frage wie den Einfluss, den die Vereinigten Arabischen Emirate haben in der Region, der jetzt so energisch zurückgerollt worden ist von den Saudis, dass sie in dieser Frage überhaupt nichts mehr zu sagen haben, was ja nichts anderes ist als ein deutliches Zeichen der jetzigen iranischen Schwäche in der eigentlichen Kernregion Teherans.
Die Auswirkungen der Ereignisse im Iran auf den gesamten arabischen Raum. Sie hörten den Islamwissenschaftler Walter Posch. Besten Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.